Ich möchte so uns reinnehmen in eine Reihe, Predigtreihe, die jetzt heute beginnt und die nächsten Sonntage auch so eine Fortsetzung findet. Und dabei geht es darum, Gott als Vater wieder neu zu verstehen, Gott als Vater wahrzunehmen und ihn auch zu ihm zu beten, mit dem Hintergrund, dass wir Vater sagen dürfen. Das Vaterunser ist heute Morgen so Inhalt der Predigt. Und das Vaterunser ist mehr als ein Formelgebet, das etwas bewirken muss. Es ist mehr als ein Bekenntnisgebet, auch mehr als ein liturgisches Gebet für den Gottesdienst, weil man das halt so macht, dann betet man das Vaterunser. Nein, es ist viel mehr. Es gilt, Gott als Vater in unseren Alltag hineinzunehmen und auch mit Gott als Vater zu leben. Jesus nimmt seine Jünger rein in diese Gedanken des Reiches Gottes und stellt ihnen Gott als Vater vor. Und Jesus ist ja bemüht, die Jünger so reinzunehmen, auch dass sie einmal auch sogar der ganzen Welt das sagen, was Gott, der Vater, durch Jesus Christus tut in der Welt. Die Jünger bekommen natürlich schon kalte Füße, wenn sie hören, Mensch, Gott hat da etwas, wo er mich auf einmal anspricht und ich soll etwas ja tun für ihn oder ich soll das Evangelium Menschen sagen und als Sinn des Lebens anbieten. Ja, da kann man schon kleinmütig dann werden und auch feststellen, ja, das kann ich doch gar nicht. Ich kann doch gar nicht so von dir reden, dass andere Menschen das verstehen. Und da kommt die Vitaminspritze des Vaterunsers, sage ich mal, für uns heute Morgen, glaube ich, auch zur richtigen Zeit, dass wir die kalten Füße einmal verlieren und von Gott auch neue Kraft kriegen. Das Vaterunser hilft uns dabei, den Glauben glaubwürdig zu leben. Und der Hintergrund des Gebetes ist, dass wir richtige Haltungen vor Gott und auch vor Menschen gewinnen. Das Vaterunser will mehr sein als eben nur ein Bekenntnisgebet. Erstens, wir dürfen zu Gott Vater sagen. Vater oder auch Papi, das ist tatsächlich hier mit gemeint. Nicht im aramäischen Text, das Matthäus-Evangelium ist das einzige Buch im Neuen Testament, das nicht in Griechisch geschrieben wurde, sondern in Aramäisch. Und da heißt das Abba. Ja, das ist Vati, Väterchen. Aber was für ein Vater ist das? Das ist kein netter, lieber Vater, der so alles mit Geduld sieht. Und so einfach ist das alles gar nicht. Er ist ein Vater voller Weisheit. Dieser Begriff Abba gibt es heute noch, auch bei aramäischen Christen. Und sie sagen das als ein Mann, der voller Erkenntnis und Weisheit alt geworden ist, dem man die Dinge des Lebens fragen darf und der einen auch einlädt, dass er mitteilt aus dem, wie er auch gelebt hat. Wir dürfen zu Gott Abba sagen, Vater, Vati. Und er ist dabei auch der erhabene Gott, der Schöpfer. Und dieser große Gott, der ist treu, der ist uns nahe, der versorgt uns auch, ja, aber er ist eben auch der gerechte und der heilige Vater. Er ist voller Liebe, er ist der, der im Himmel ist, er hat eine andere Perspektive. Wir sagen, unser Vater, der du bist im Himmel. Gott hat schon die richtige Perspektive, ja, wir sind hier auf der Erde. Aber er ist der Vater, der eine besondere Perspektive auch über uns hat, der das weiß, der unser Leben sieht von Anfang bis Ende. Und Gott lebt außerhalb unserer Zeit. Er ist ja nicht im Irdischen gebunden. Das ist die Stärke auch bei Gott als dem Vater. Der ist nicht an Raum und Zeit gebunden, wie wir. Wir sind hier endliche Wesen, ja. Aber Gott ist außerhalb unserer Zeit auch und unserer Erde, unseres an einem Ort sein müssen. Wir dürfen zu Gott Vater sagen, der im Himmel ist. Und damit hat er auch die richtige Perspektive über uns. Er weiß die Dinge. Wir dürfen ihm vertrauen, weil das kann kein anderer, das kann nur Gott, der Vater, wenn er auf unser Leben so sieht. Und er ist auch der heilige Vater. Na, kein Mensch darf heiliger Vater eigentlich genannt werden. Das ist nur Gott. Nicht? Also das ist schwierig, wenn man diese Formulierung nimmt, auch im Rahmen einer Kirche, bin ich ganz ehrlich. Darf man gar nicht. Geheiligt werde dein Name. Diese Bitte, die sprechen wir zu Gott als Vater, auch im Sinne, dass er der Allmächtige ist, der Erhabene, der Schöpfer. Geheiligt werde dein Name. Und in seinem Namen ist so viel Liebe drin. In seinem Namen, der steht im Vordergrund. Nicht, dass wir uns ein Bild von ihm machen, wie bei Ikonen oder bei Abbildern, die wir auf einmal wählen, so ist Gott oder so. Nicht? Das will Gott ja nicht, das dürfen wir auch gar nicht, wenn wir die 10 Gebote am Anfang lesen. Wir dürfen uns kein Bildnis machen von Gott, aber wir dürfen ihn von seinem Wesen her erleben, von dem, wie der lebendige Gott als Vater wirklich auch ist. Und so springt eigentlich diese Bitte, geheiligt werde dein Name, dann auch geheimnisvoll auf uns zurück, als ob jeder von uns genau der ist, der Gottes Name heiligt. Als ob wir den Vater heiligen sollen und auf einmal merken wir, wenn wir den Namen Gottes, den heiligen Namen Gottes auch nennen, dann merken wir auf einmal, wie die Bitte auf uns zurückspringt. Gelingt es mir denn, heilig zu leben? Warum ist denn doch so viel unheilig bei mir in meinem Leben? Warum macht die Bitte mich auf einmal so traurig, wenn ich bete, geheiligt werde dein Name? Auf einmal werde ich angerührt und sage, Herr, das kann ja beinahe gar nicht sein. Ich will dich ehren, ich will deinen Namen ehren und ich merke, wie ich lebe. Ja, ich möchte dir mein Leben ausliefern, beten wir, und denken manchmal nur den einen Bereich nicht. Ja, da möchte ich mit meinem Namen zeichnen und nicht mit deinem Namen. Kennt ihr das? Wir geben uns Gott neu hin und Jesus neu hin. Und eigentlich denken wir, ach, bei den Sachen, da handle ich und dann bitte ich noch um Gottes Segen dazu, dass er dazu einverstanden ist. Aber wir versuchen Gott so zu umgehen. Gott ist ein heiliger Gott. Er ist der Vater, aber seine Gebote stimmen, seine Gesetze stimmen. Und die gelten doch für mein Leben. Und ich möchte in diesen Geboten denen auch entsprechen. Ich möchte nicht sagen, Herr, ich heilige deinen Namen, aber ich lebe so wie so ein kleiner Stinkstiefel, hätte ich es fast gesagt, und nun kann das alles umgehen. Das geht gar nicht. Sondern diese Bitte, geheiligt werde dein Name, die macht auch deutlich, dass ich eigentlich nicht weiter unheilig leben kann. Und dass ich nicht meine Lebensbereiche so sortiere. Das ist mein Bereich, da lasse ich mir nicht reinreden, da lasse ich auch Gott nicht weiter dran. So merken wir, dass wir manchmal von Schuld zerrissen sind, gerade auch wenn wir Gott, dem Heiligen, so anreden, mit Namen anreden. Und wo wir dann auch im weiteren Nachdenken und vielleicht auch erleben, dann merken dürfen, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist doch mein Schmuck und Ehrenkleid. Und wie ich auf einmal den Glaube an den Vater im Himmel habe, dass ich nur durch Christus auf einmal auch vor ihm gerecht bin, wenn ich Christus auf einmal wieder in seiner Kraft in mir wirken lasse. Dein Reich komme, die zweite Bitte an Gott gerichtet. Das hatte unser beide zwei Tafeln, ne, wie bei den 10 Geboten. Die erste Tafel, die ersten 3 Bitten an Gott gerichtet. Und die zweite Tafel hat mit dem Leben von uns hier in der Welt zu tun. Von dem Leben untereinander hier. Dein Reich komme, das ist nicht nur so der Traum vom Paradies, ja, dass wir mal das erleben, dass wir dann in der Ewigkeit bei Gott sind und dann getröstet werden. Nein, das hat mit dem allerwirklichsten Leben hier auf der Erde zu tun. Dass sein Reich kommt, dass Gottes Gebot und Gesetze hier gilt, in meinem Leben, in unserem Leben. Und wenn sein Reich kommt, dann ist auch die Macht des Bösen einfach begrenzt, dann ist sie gebrochen. Das Reich Gottes ist gleich einem guten Menschen, der Acker auf sein Feld sät und es kommt Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Güte hervor. Es ist kraftvoll wie ein Senfkorn, wie ein Sauerteig. Das Reich Gottes ist unser Schatz im Acker. Es ist die kostbare Perle, die es gibt, für die wir alles lassen. Und dieses Reich kommt nahe herbei. Ich kann dort hineinkommen durch die Umkehr zu Jesus Christus. Aber was ist, wenn Jesus sagt, Mensch, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Du betest, dein Reich komme her, auf einmal spricht Gott zu dir, ja dann kümmere dich um die Armen, gib ihnen. Oder lass die Toten ihre Toten begraben, folge du aber Jesus nach. Boah, auf einmal heißt es, dein Reich komme, bete ich, und ich merke, ich soll verzichten, ich soll abgeben, ich soll opfern, manchmal sogar menschliche, gute Beziehungen lassen, damit Gottes Reich nach vorne kommt. Wie folge ich Jesus nach? Wie folgst du ihm nach? Kommt auf einmal bei dieser Vater unser Bitte das auf mich so zurück. Ich soll Schätze sammeln, die in der Ewigkeit Bestand haben, in seinem zukünftigen Reich. Und wir haben auch hier keine bleibende Stadt. Wir können uns das hier gut einrichten in der Welt, aber wir dürfen wissen, das Reich Gottes hat diese Perspektive, dass es hier ist, ganz und gar, als gegenwärtiges Reich der Kraft Gottes und dass dieses Reich aber auch Bestand hat in der Ewigkeit. Deshalb haben wir schon eine andere Perspektive. Dein Reich komme heißt, ich mache mich nicht mit den Wertvorstellungen, die um mich herum sind, unbedingt, dass ich mich voll und ganz darauf einlasse. Ich will nicht an dem Taumel der Welt so teilhaben, sondern ich rechne damit, dass Gottes Gerechtigkeit einbricht, hier, um mich herum. Und dass dann sein Reich in Kraft da ist. Dein Wille geschehe. Der Wille Gottes, des Vaters, ist ganz im Himmel wirksam. Das stimmt, ne? Das können wir uns gut vorstellen. Dass Gott sein Reich im Himmel, in der Ewigkeit ohnehin, dass er das, sein Willen, der ist dort in toto, würde man sagen, also komplett. Aber dieser Wille Gottes aus seinem Reich heraus kommt nun auch zu uns, wenn sein Reich hier auf der Erde ist und hier unter uns stattfindet, wenn sein Reich da ist, wo Christen Gemeinschaft haben und im Namen des lebendigen Gottes zusammen sind, dann wird auch sein Wille für uns einfach da sein und sein Wille wird sich ja vergrößern, dass wir das erkennen. Der Wille Gottes ist manchmal für uns Christen so was Theoretisches, ja, das, ja, Gebote, Gesetze und so. Aber Gottes Wille, den können wir rauskriegen. Wenn sein Reich lebt, wenn es unter uns stattfindet, wenn das, was Jesus an Gerechtigkeit reingebracht hat in die Welt, an Überwindung des Bösen mit Gutem, wenn auf einmal, ja, durch Vergebung Menschen neu werden, wenn Gott Menschen sogar heilt, er kann auch heute noch Großes tun. Er hat viele Möglichkeiten. Aber die Barmherzigkeit der Liebe Gottes, des Vaters, die ist in seinem Reich. Und deswegen ist sein Wille, hat damit zu tun, dass es stattfindet. Dass wir das erleben in der Christenheit. Der Wille Gottes, der verbreitert sich einfach. Und das ist gut zu sagen, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Dieser Wille Gottes drängt in meinen Alltag. Da kommt der Himmel zur Erde. Na, wie lebe ich, fragt man sich natürlich dann, nicht? Genau wie bei dem ersten Gebet, dein Name werde geheiligt oder dein Reich komme und jetzt dein Wille geschehe. Wir beten Gott gegenüber, dem Vater gegenüber so. Und wir merken, dass diese Bitten geheimnisvoll auf uns zurückkommen. Dass sie uns verändern, dass Gott mit seiner ganzen Vaterliebe auf einmal in unserem Leben präsent ist, gegenwärtig ist. Gott will auch dabei sein in meinem Leben. Wenn wir um Gottes Willen bitten, dann will Gott in jeder privaten Situationen bei dir dabei sein. Das ist ein völlig unangenehmer Gedanke, ne? Wir dachten ja immer, wir können ja nochmal so richtig privat auch sein, aber wenn Gottes Wille da ist, dann ist Gottes Stärke da. Dann ist er mit seiner ganzen, ja, auch Erlösungskraft da. Sein Reich, sein Name, sein Reich, sein Wille kommen ohnehin auf uns zu. Jetzt die zweite Tafel, die anderen drei Stichworte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Diese Bitte lässt eine Existenzbelastung denken, dass wir das Nötige nicht zum Leben haben. Unser nötiges Brot gib uns oder unser Brot, tägliches Brot gib uns heute. Beides ist so möglich in den Übersetzungen. Das Vaterunser steht im Lukas-Evangelium etwas kürzer berichtet und im Matthäus 6, 9 bis 13 ist es in einer Ausführlichkeit geschrieben. Unser nötiges Brot gib uns heute. Auch diese Formulierung im Lukas ist schon irgendwo sehr bezeichnend. Ja, leben wir manchmal mehr und weit mehr über dem, was nötig ist, lebe ich, Gerd Wolk, so. Was macht das mit mir? Ich bete um Nahrung, um Auskommen. Martin Luther hat das ja, diese Bitte um das tägliche Wohl auch ergehen und das Brot ist für den Tag, dass wir ja eine gute Wohnung haben, wo wir geschützt sind, übernachten können. Dass wir Freunde haben im Alltag, dass wir vor Krankheit bewahrt sind. Martin Luther zieht die Bitte so ein Stückchen aus. Die Bitte um das tägliche Brot heißt auch mein Zurechtkommen im Alltag. Aber dass ich mich auch irgendwo, dass ich mir genügen lassen kann. Versteht ihr, was ich meine? Dass ich da nicht immer denke, ach, die nächsten Wünsche. Und wir sind ja alle von der Werbung auch so ein bisschen gepackt, nicht? Um uns herum. Und es kommen immer neue Wünsche, die man hat. Aber zu sagen, Herr, ich bin froh. Ich bin froh, dass ich das Nötigste habe. Und wenn es wirklich nur Butter mit oder ein Brot mit Margarine ist, ich bin froh darüber. Zu sagen, Herr, danke. Ich glaube, die Haltung ist hier entscheidend, dass wir vor Gott so in diese Haltung hineinkommen. Ich meine, dass wir auch mal was Leckeres essen, was vielleicht auch nicht so unbedingt dioxinhaltig ist oder so, gönne ich uns allen. Ja. Die Bitte um das tägliche Brot ist, Herr, lass auch, dass diese Lebensmittel, die vergiftet sind, dass sie mich nicht treffen. Ja, das ist krebserregend, eindeutig. Was da passiert ist, das ist eigentlich unsagbar. Herr, bitte, gib uns zu essen, dass wir nicht daran sterben. Selbstverständlich sollten wir das nicht nehmen, was Nahrung beinhaltet, was um uns herum beinhaltet. Nee, Herr, sei du dabei und reinige das Essen, Herr. Ja, oder wie soll man beten? Manchmal ein bisschen naiv gebetet, das gebe ich zu. Vielleicht muss man auch seinen Verstand richtig einschalten und sagen, auf manche Sachen darf man nicht nehmen. Aber auch, da gehören jetzt so viele Gedanken noch hinein. Jeder siebte Mensch hat Hunger und viele von denen, die Hunger haben, die sterben auch. Der Johannes Chrysostomus, der alte Kirchenvater, dieser Lateiner, der hat das mal so auf den Punkt gebracht. Ja, wir beten, gib uns unser tägliches Brot, aber dann essen wir über die Maßen. Und er hat das richtig krass gesagt, dann schlagen wir uns den Bauch voll, ich mach das gar nicht wiederholen. Ne? Und wir beten so einfach und dann nehmen wir immer aus dem Vollen. Oder boah, wir denken dann nicht so sehr an den anderen. Ich habe euch diese Bitte jetzt nicht rausgesucht und vorgelesen. Die ist echt hart von dem Johannes Chrysostomus. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das meint doch die Situation des Volkes Israel in der Wüste, die nach Manna, die Manna bekommen haben, weil sie gebetet haben, Herr, gib uns zu essen. Und Gott hat gesagt, ihr sollt jeden Tag neu beten. Ihr sollt nicht so Kühlschrank, Gefrierschrank, nochmal Gefrierschrank, nochmal Lagerhalle. Nee, Leute, ihr sollt von Gott abhängig bleiben. Das ist hier die Haltung. Man darf schon auch mal was vorplanen, natürlich. Aber Herr, ich möchte so leben, wie dein Reich das auch sagt. Ich möchte genügsamer sein, vielleicht als wie ich als Gerd Wolf hier lebe. Also mich hat das selber ganz schön durch den Wind gebracht. Auch diese Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Mensch, wie lebe ich da eigentlich? Vergebung. Vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die ersten vier Bitten, die haben uns schon ohnehin vor Gott in die Buße gebracht. Und jetzt spricht Jesus das in dem Gebet noch viel klarer an. Du darfst bitten, vergib uns, Vater, aber dann vergib auch deinen Nächsten. Und beides ist wichtig. Ja, diese fünfte Bitte macht das deutlich, dass zu der christlichen Grundüberzeugung die Vergebung einfach gehört. Und wer vergeben kann, auch selber kann, der merkt, dass er von Gott einfach beschenkt ist. Beschenkt ist mit dieser Erlösung, die nur Christus und nur das Kreuz von Golgatha geben kann. Ohne diese Vergebung kann ich die anderen Inhalte des christlichen Glaubens vergessen. Ja? Wenn du nicht vergeben kannst, dann kannst du dein anderes auch gleich vergessen. Das geht gar nicht. In dieser Bitte um Vergebung, da erkennen wir den, zu dem wir bitten. Gott ist ein Gott der Vergebung. Aus seiner Vaterliebe heraus vergibt er. Es gibt nur eine Sache, die Gott nicht vergibt, eine Sünde, die Gott nicht vergibt. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und da möge Gott uns auch vorbewahren, dass wir das niemals tun, weil dann wird es wirklich dunkel in unserem Leben. Alle anderen Dinge werden vergeben. Missbrauch, Mord, die ganz harten Geschichten. Boah, ich kann im Letzten über einen seelsorgerlichen Prozess Vergebung von Gott erleben. Das hat Gott gesagt. Er will uns unsere Missetaten vergeben, aber er sieht uns auch als Missetäter und Sünder. Gott ist unvergänglich, aber wir sind hier auf der Welt vergänglich. Und wir sind der Vergänglichkeit manchmal preisgegeben. In die Welt der Vergänglichkeit spricht Gott sein unvergängliches Wort. Und das heißt, dass er uns auch vergibt. Und wenn Gott uns neu anredet, dann sagt er, du gehörst zu mir, du bist mein. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Vergebung auch für Täter, was man oft als Christ auch überhaupt nicht gut denken kann. Gott vergibt auch dem Täter, wenn der Täter so zu Gott kommt, zum Vater und durch Christus zum Vater kommt. So weit geht Gott. Ist das nicht stark? Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, textkritisch betrachtet heißt es jetzt auch bei Lukas, genauso wie auch vom aramäischen Vaterunser-Text in Matthäus, führe uns nicht in Versuchung. Es heißt in beiden Texten so. Warum sage ich das? Weil die Bibelkenner den Jakobus-Hintergrund wissen, ja, dass Gott niemals in Versuchung hineinführt. Und im Vaterunser bitten, betet die ganze Christenheit, ja, führe uns nicht in Versuchung, führe uns nicht in die Versuchung hinein. Mensch, wie geht das denn? Als Bibelkenner müsste ich doch sagen, hopps, da muss ich doch eine Lösung finden. Die Lösung ist nicht, dass ich den Text verändere. Der Vater, unser Text stimmt, Leute. Aber der Punkt ist, dass ich bei Christus Anleihe mache, dass er vom Heiligen Geist in die Versuchung durch den Teufel hineingeführt wird. Ja? Und wenn ich das jetzt verstehe, dass auch Christus in diese Versuchung, wo es so eine Aura des Bösen gibt, so eine Macht des Bösen, der man eigentlich überhaupt nicht gewachsen ist. Und Christus wird da hineingeführt, ja, in diese drei Versuchungen, die er bestehen muss in der Wüste. Und es hat auch eine Zeit gedauert, bis er das, oder hat vorher auch 40 Tage gefastet, dass Christus in dieser Zeit mit dem Vater so verbunden war, dass er überhaupt diesen Test, ja, das ist nicht nur ein Test, das ist eine Versuchung, die zum Bösen führte. Und das war richtig an der Stelle. Führe uns nicht in Versuchung. Ich kann das nur im Sinne des Reiches Gottes sagen. Wenn wir bitten, dein Reich komme, und wenn wir im Reich Gottes bereit sind, auch das zu erleben, was Gott hervorbringt, auch heute, 2011, dann heißt es, dass mancher Kampf da ist. Manchmal auch der Kampf gegen Böses um mich herum. Und da ist die Frage, bist du bereit zu kämpfen? Ja, das gibt schon Möglichkeiten, auch durch die Kraft Gottes, durch Jesus, durch sein Blut, auch zu kämpfen. Ein Schild des Glaubens dagegen zu halten, gegen die feurigen Pfeile, die auf die Christen abgeschossen werden und auf uns. Und dann führe uns nicht in Versuchung. 1789, was war da? Mal Geschichtskenner. 1789, Frankreich, ja? Da war doch irgendwas, ne? Ganz blutige Geschichte, ne? Die Französische Revolution, ja, und Sturm auf die Bastille. Und dann gab es in dem Umfeld eine Blutschlacht in ganz Paris. In der Zeit, in der Normandie, die Bauern, die da gelebt haben, waren recht, ja, fromme Leute. Und man hat die Gotteshäuser von den Bauern zerstört. Man wollte nicht mehr, dass die ihren Glauben leben. Und dann ist ein Pastor mit den Bauern an einem Abend ein Stück raus auf den Atlantik gefahren. Die haben in ihren kleinen Paddelbooten so wahrscheinlich entweder einen Kreis oder waren so zusammen. Und da haben sie Gottesdienst gefeiert. Und Gott hat ihnen geschenkt, sie sollen das Böse überwinden mit Gutem. Sie sollen keine Gewalt anüben. Sie sollen das lassen. Sie sollen sich treffen. Sie sollen den Glauben leben. Eine ganz bewegende Geschichte. Führe uns nicht in Versuchung. Heißt, als Christen haben wir ordentlich Aggressionen, das weiß ich. Ganz viele Christen haben das trotzdem, auch wenn sie von Jesus erlöst sind. Und manchmal möchte man reinschlagen, ja. Versuchung. Versuchung ist, wenn ich das mache, was ich nicht machen darf. Und bei so viel Ungerechtigkeit, die auf einmal neben mir auftritt, auf einmal werde ich so aktiv und verliere dann den Bezug zu Christus letztlich und auch zum Vater natürlich. Oh. Sage keiner, es gibt Versuchungen, die, ja, das wird mich so nicht betreffen. Nee. 85% der verfolgten Menschen, religiös verfolgten Menschen auf der Welt sind Christen. 85%. Ja, Open Doors ist da richtig stark am Ball. Und sagen, wo das passiert. Was in Nigeria passiert, an der Grenze zu Kamerun, in den letzten Jahren, 5, 6, 7 Jahren, das ist unsagbar. Was da an Gewalt läuft. Und dass Christen versucht sind, genauso Gewalt zu machen. Oder vielleicht gibt es auch manchmal Christen, die Gewalt anfangen. Das ist sicherlich auch schwach. Aber Versuchung. Wenn wir in die Welt reingucken und das kann so schnell auf uns zukommen und da ist keiner frei von, dass es sogar in diese Bereiche hineingeht. Versuchungen, sich von Gott zu lösen, Versuchungen hier in Deutschland, gerade im sexuellen Bereich, sag ich mal, weil wir davon überschwemmt werden. Ja, die ganze Zeit, in der wir leben, wird immer sexistischer. Man kann das nicht anders sagen. Man muss sich davor richtig schützen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Hier kommt wieder der Vater in einer besonderen Weise auch zur Geltung. Ist das Reich des Vaters, das es hier auf der Erde schon längst gibt, mitten unter uns. Und wir sind Bürger zweier Reiche. Wir gehören zum Reich Gottes und wir gehören zum Reich dieser Welt. Und dann zu sagen, dein ist das Reich, Herr. Du bist der König und deine Kraft zählt. und es geht um deine Herrlichkeit, geht es uns um die Herrlichkeit Gottes nochmal, dass seine Doxa, seine Herrlichkeit da ist, dass das, was in meinem Leben immer so wichtig ist, ist manchmal so wenig, hat so wenig zu tun mit der Doxa, mit der Herrlichkeit Gottes, dass ich lebe zur Verherrlichung Gottes. Und das möge uns doch gelingen, wenn Gott der Vater ist, und den werden wir sicherlich die nächsten Wochen so innerlich nochmal aufnehmen, seine Vaterschaft, und dass er ein ganz besonderer Vater ist, aber dass dieser Vater auch, ja, verherrlicht werden möchte durch unser Leben. Wenn wir im Vater unser das schon merken, wie jede Bitte auf uns zurückkommt, wir merken, das Vater unser gestaltet uns, es ändert unsere Haltung und wir dürfen mit Kraft und Freude auch uns an Gott wenden und Gott zu Gott beten. Amen.